Gefühle.
Ich dachte, ich sage es mal anders, wie die Predigt heißt. Das ist heute Morgen unser Thema. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt sie doch auf. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 19, ab Vers 16. Matthäus 19, 16, fortfolgende. Und bevor wir richtig loslegen, möchte ich gern noch beten. Vater, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir für dein geniales Wort und ich danke dir für meine Geschwister, die heute hier sind. Und Gott, es macht solchen Spaß, dein Wort zu studieren, dich besser kennenzulernen und dir zu begegnen. Ich bete, Geist Gottes, dass das passiert, was wir ausgesprochen haben, dass wir verändert werden, dass wir nicht nur mit den physischen Ohren hören, sondern dass unser Herz heute Morgen etwas empfängt, dass unser innerer Mensch, unsere Seele etwas aufnimmt von dir und erlebt, Herr, ja, wie sie sich weiterentwickelt und verändert wird durch deine Gnade, durch deine Kraft und durch deine Gegenwart. Christus, du bist hier und ich gebe dir Ehre für deine Gegenwart und ich freue mich, dass du uns segnest durch diese Botschaft heute Morgen. Amen. Amen. Das Coole beim Predigen ist ja, dass jeder denkt, man macht die Arbeit, aber eigentlich macht ja ein anderer die Arbeit. Habe ich gerade so gedacht, habe mich heimlich gefreut. Ja, Gefühle, Teil 1 heißt die Predigt. Es wird eine kleine Reihe von 2, vielleicht eher 3 Teilen. Heute haben wir einen ziemlich kernigen Einblick in das Thema und werden uns in Teil 2, eventuell Teil 3, wenn es soweit kommt, mit speziellen Gefühlen noch ganz konkret beschäftigen und wie wir damit richtig umgehen. Aber zunächst lesen wir unsere Bibelstelle. Matthäus 19, Vers 16. Und siehe, da trat einer herbei und sprach zu ihm: Guter Lehrer, was muss ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben haben kann? Er aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer einer, nämlich Gott. Machen wir mal kurz Pause an dieser Stelle unseres Textes. Warum nennst du mich gut, sagt Jesus zu dem Mann. Warum? Einer ist nur gut, nämlich Gott. Vielleicht glaubst du ja, dass ich der Sohn Gottes bin, steckt vielleicht in dieser Gegenfrage von Jesus. Hat Jesus ja gerne gemacht. Jemand kommt zu ihm, stellt ihm eine Frage, anstatt dass man eine gescheite Antwort kriegt, wie man sich das so vorgestellt hat, kriegt man eine Gegenfrage und ist erstmal herausgefordert, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, steckt irgendwie drin, wer glaubst du denn, dass ich bin? Warum nennst du mich guter Lehrer? Okay, aber dann bekommt der Mann schließlich doch noch seine Antwort. Er sagt dann Jesus zu ihm: Wenn du aber ins Leben eingehen willst, dann halte die Gebote. Er sagte: Welche denn? Jesus aber sprach: Die altbekannten. Du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen, ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sagte der junge Mann zu ihm: Diese alle habe ich bewahrt von meiner Kindheit an. Was mangelt mir noch? An dieser Stelle kommt bei mir auch immer ein Gefühl hoch. Entweder ich ärgere mich oder ich bin verdutzt. Weil entweder hat dieser Mann wirklich ein moralisch betrachtet ziemlich gutes Leben geführt. Und wir kennen das, dass es Leute gibt in deinem Umfeld, auf der Arbeit, die du kennst, in deiner Nachbarschaft, die sind eigentlich, wie sagt man denn, so feine Leute. Du wüsstest jetzt nicht, dass die was Dramatisches verbrochen hätten, sondern die sind nett, die spenden auch irgendwohin, die tun gute Sachen, die backen dir mal einen Kuchen oder keine Ahnung, die sind freundlich. Und vielleicht war dieser Mann tatsächlich einer, der sich echt angestrengt hat, ein guter Mensch zu sein. Vielleicht aber war es auch nicht so, aber er hat es noch nicht gemerkt. Das könnte ja auch der Fall sein. Das heißt, er hat Dinge in seinem Leben gehabt, aber er hat sie nicht wahrgenommen. Beides kann auch der Fall gewesen sein, weil in mindestens einem Punkt versagt er am Ende der Geschichte, weil was kommt? Jesus aber erklärte ihm: Wenn du vollkommen sein willst, dann geh hin, verkaufe deine Besitztümer und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er traurig davon, denn er besaß viele Ländereien. Es ist eine Bibelstelle, die könnte man so interpretieren, dass man sagt, okay, wenn ich Gott nachfolgen will, dann muss ich alles, was ich an Vermögen habe, zu Geld machen und verschenken. Es gibt andere Bibelstellen, die dem klar widersprechen. Wenn Zachäus das hätte machen müssen, hätte Jesus gesagt, nachdem er die Hälfte seines Besitzes verschenkt hatte, an die Armen, um Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Ja, und was ist mit der anderen Hälfte? Komm, mach den Tresor wieder auf, rück's raus. Hat Jesus nicht gemacht. Und wir wissen, dass Gott möchte, dass es uns gut geht und dass es keine Pauschalerklärung ist, dass wir arm sein müssen, im Gegenteil. Aber Jesus hat diesem jungen Mann ins Herz geschaut und er hat gewusst, dass seine Finanzen, dass sein Vermögen ihm ziemlich viel bedeuten. Und es war die Herausforderung zu entscheiden, wem vertraue ich mehr. Ich glaube nicht, dass wenn der junge Mann dem Folge geleistet hätte, er obdachlos geworden wäre und ein miserables Leben geführt hätte von dem Tag an. Im Gegenteil, er wäre Jesus nachgefolgt, er hätte viele Herausforderungen erlebt, aber auch viel Segen. Davon bin ich fest überzeugt. Ich lese übrigens, vielleicht habt ihr es gemerkt, aus der Übersetzung von Manfred Roth, das Neue Testament von Manfred Roth, das hat mir hier besonders gut gefallen. Und diese Geschichte scheint sehr wichtig zu sein, weil sie wird uns in 3 von 4 Evangelien präsentiert. Und besonders gut hat es mir auch in Markus gefallen. Markus 10, Vers 20, fortfolgende lautet die Antwort des jungen Mannes auf das mit den Geboten. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Lehrer, alle diese Gebote habe ich von Kindesbeinen an beachtet und befolgt. Jesus aber blickte ihn an, liebte ihn, eine andere Übersetzung sagte, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines mangelt dir noch, geh hin, verkaufe, was du hast, folge mir und nimm dein Kreuz auf. Kennt ihr das, wenn man einem Menschen begegnet? Vielleicht hat man ihn noch gar nicht so oft erlebt oder kennengelernt, aber du schaust ihn an und du siehst ein Stück sein Herz und du gewinnst ihn lieb. Kennt ihr das? Und so ist es mit Jesus und diesem jungen Mann hier gegangen. Die gleich anders ausgedrückt im Markus-Evangelium und die Reaktion ist gleichermaßen negative. Er aber entsetzte sich über dieses Wort, machte eine finstere Miene und entfernte sich betrübt, denn er besaß viele Ländereien. Das Wort, was hier mit Ländereien übersetzt wird oder weiter vorne mit Besitztümer, kann man auch übersetzen, das erste Wort Vermögensgüter und das andere Wort mit Grundstücken. Also das war ein wirklich reicher Mensch der damaligen Zeit. Und wenn wir jetzt an unser Predigtthema von heute Morgen denken, Gefühle, und stellen uns so vor unserem inneren Auge diese Begegnung vor zwischen Jesus und dem jungen Mann, dann fallen uns vielleicht einige Gefühle ein, die gezeigt werden. Wenn ich an den jungen Mann denke, höre ich aus dem Text raus, der ist voller Eifer und Leidenschaft. Er ist mutig, er stellt sich Jesus immerhin in den Weg und er hat scheinbar eine tiefe Sehnsucht danach, sein Leben richtig zu gestalten. Er will es richtig ordentlich machen. Jesus schaut ihn an, das haben wir gesagt, nimmt ihn wahr, gewinnt ihn lieb. Und nachdem er seine zweite Antwort von Jesus bekommen hat, was er tun soll, um Gott zu gefallen, die völlig anders ist, als er erwartet hat, ist der junge Mann schockiert, er ist entsetzt. Er ist traurig, er hat Ängste, er weicht zurück, er stellt die Kommunikation mit Gott ein und geht schließlich doch seinen eigenen Weg. Als er die Kosten der Jüngerschaft überschlagen hat, entscheidet er sich dagegen, Jesus nachzufolgen. Sicherheitsliebe schlägt Sehnsucht nach Gott. Kontrolle behalten schlägt Kontrolle abgeben. Lieber festhalten als opfern. Und das ist eine Geschichte, die ist alt. Aber ich verrate euch ein Geheimnis, sie passiert jeden Tag wieder. Jeden Tag wieder treffen Menschen Entscheidungen in der Begegnung mit Gott. Und viele treffen die falsche. Auch wenn wir gläubige Leute sind, wenn wir bekehrte Leute sind, kommen wir immer wieder an diesen Scheideweg zu entscheiden, folge ich Jesus nach oder mache ich so, wie ich mich sicherer fühle? Tue ich so, wie ich es gekannt habe? Ich stelle mir vor oder ich versuche irgendwie zu erahnen, was wird in Jesus vorgegangen sein? Was hätte ich gemacht? Also wahrscheinlich muss ich sagen, wäre ich dem Kerl hinterher und hätte gesagt, sei kein Idiot, sei nicht blöd. Wenn Gott dir sowas sagt, dann setz das um. Es ist immer der bessere Weg, den Weg Gottes zu gehen, als den eigenen. Das hat Jesus nicht gemacht. Er ist ihm nicht hinterhergerannt. Er hat ihn nicht an der Schulter gepackt und hat gesagt, überlegst dir nochmal, du machst gerade einen Riesenfehler, vielleicht den Fehler deines Lebens. Vielleicht kommt so eine Begegnung, so eine Chance von Gott nie wieder in deinem Leben. Aber offenbar, so kommt es mir vor, schaut Jesus ihm nicht mal nach. Sondern unmittelbar, nachdem dieser Mann sich entschieden hat, seine Kohle zu behalten und wegzugehen, sagt die Bibel, und nachdem er einen Blick in die Runde geworfen hatte, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wie schwer werden die, welche Reichtümer haben, in das Königreich Gottes hineinkommen. Die Jünger aber verstanden sofort, was er meinte. Nee, die Bibel sagt, erschrak über seine Worte. Moment, zu wem spricht Jesus? Nicht zu irgendwelchen Herbeigelaufenen aus der Umgegend, sondern zu seinen Jüngern. Jünger sind solche Leute, die haben so eine Entscheidung schon mal getroffen. Christus, ich folge dir nach. Erinnert ihr euch, Petrus lässt sein Schiff liegen, seine Arbeit liegen, andere tun das Gleiche und stellen ihre Existenz in Frage in der Nachfolge, riskieren wirklich eine Menge, offensichtlich. Und jetzt sind die geschockt. Man könnte fast denken, die haben auch Kohle und haben jetzt Angst, sie müssen jetzt auch alles verkaufen. Kommt mir so vor. Warum erschrickt jemand? Wenn ich nichts habe, dann bin ich doch perfekt geeignet fürs Reich Gottes, oder? Bräuchte ich mich ja nicht hier aufregen an dem Punkt. Ist ein interessanter Gedanke, den wir jetzt heute nicht nachgehen. Jesus sagt weiter, Kinder, wie schwer ist es für die, die ihr Vertrauen auf Reichtümer setzten, in das Königreich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Königreich Gottes hineinkommt. Die Jünger aber waren völlig außer sich und sagten zueinander, wer kann dann errettet werden? Jesus aber schaute sie an und sagte, bei Menschen ist es unmöglich, nicht aber bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Das mit dem Kamel und dem Nadelöhr, da gibt es auch viele Spekulationen. Der Manfred Roth bringt es in seinen Ergänzungen zum Text wunderbar auf den Punkt. Er sagt, es ist einfach ein Stilmittel, um was Absurdes auszudrücken. Das kannst du vergessen, das funktioniert nicht, ja, ein Kamel durch ein Nadelöhr zu schieben. Belassen wir es einfach mal so weit dabei. Bei Menschen ist es unmöglich, nicht aber bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Und Petrus fing an zu ihm zu sagen, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was macht Petrus? Er vergleicht sich. Hast du bestimmt auch schon mal gemacht. Du siehst jemanden und denkst, boah, der ist cool drauf, geistlich oder in einer anderen Hinsicht. Und du denkst, wie stehe ich eigentlich an dem Punkt da? Und er sagt dann sofort, Moment, ich habe das ja gemacht, coole Sache. Ich habe das mit dem Schiff ja, habe das ja liegen lassen und habe nicht gesagt, nee, ich lasse lieber meine Firma weiterlaufen, als dir nachzufolgen. Und Jesus sagt zu ihm, Amen, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Felder verlassen hat, um meinetwillen oder um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt, in diesem Zeitabschnitt, nicht im Himmel, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Felder, nicht Ehepartner, ist wichtig an der Stelle, ne? Die sind bei diesem hundertfach Segen ausgeschlossen. Und im kommenden Zeitalter ewiges Leben. Viele aber, die jetzt noch Erste sind, werden Letzte sein und solche, die jetzt noch Letzte, sind Erste. Jesus verkauft uns nicht die Katze im Sack. Jesus sagt ganz klipp und klar, es kostet etwas, mir zu folgen. Und es wird Verluste geben. Es wird Verluste geben im materiellen Bereich, es wird Verluste geben im Beziehungsbereich. Das ist normal, das ist im Paket mit Jesus zu gehen, mit dabei. Aber du wirst Ersatz bekommen. Du wirst nicht im Regen stehen gelassen von Gott, sondern du bekommst wieder Segen in ähnlicher Art und Weise. Als ich mich bekehrt habe, hatte ich eine beste Freundin. Wir waren, wie man in Hessen sagt, ein Kopf und ein Arsch. 15 Tage auseinander, vom Alter her, sie ist natürlich älter als ich. Und wir haben uns mit 11 kennengelernt und wir haben die ganze Pubertät zusammen geteilt und dann kurz vor meinem 15. Geburtstag, war mal immer noch in der Pubertät, fällt mir ein, ist egal. Ja, jedenfalls habe ich mich dann bekehrt und wir waren immer noch befreundet, aber es war nicht mehr wie vorher. Jungs, Jesus, hat sich irgendwo so ein bisschen, ja, wir haben immer noch eine Verbindung heute. Es sind viele, teilweise dramatische Dinge passiert in unser beider Leben. Sie hat auch irgendwann eine Entscheidung für Gott getroffen. Aber so richtig wie damals waren wir nicht mehr befreundet. So, das hat mich was gekostet in dem Moment. Und wenn ich mir das vorstelle, erst die Begegnung, Jesus und der junge Mann, der seine Entscheidung trifft, geht, dann das Zuwenden von Jesus zu den Jüngern, also das ist ja irgendwie wie so eine Männerzelle, wo es in der Luft knistert. Könnt ihr das noch hören? Ich kann die Spannung noch hören, wenn ich mir das vorstelle, wo Jesus die Männer konfrontiert. Die Rädchen in den Köpfen der Zuhörer, die drehen sich, die denken nach über ihre eigene Situation, denken nach über die Konsequenzen, die das Leben für und mit Gott hat. Ja, da ist richtig was in Bewegung. Und auch bei uns ist das so. Und Gefühle spielen dabei eine nicht unerhebliche Rolle. Und jetzt kommen wir zu meinem ersten Punkt. Das war die Einleitung. Gefühle, jeder hat sie. Würdet ihr mir zustimmen? Aber nicht jeder zeigt sie. Nicht selten haben aber die, die sie nicht zeigen, mehr mit denen zu kämpfen, als die anderen, die so das Herz auf der Zunge tragen. Hier die Elke, die ihr Zeugnis gegeben hat. Ich weiß nicht, ob die immer so ist, aber die hat ja wirklich ihr Herz ausgeschüttet. Das war so erfrischend und so süß und hat wirklich Gott die Ehre gegeben. Und es gibt aber Menschen, die würden dann vielleicht gar nicht was sagen am Mikrofon oder die würden sagen, es war gut, Gott hat mich berührt, vielen Dank. Ne? Das ist nicht schlecht. Es ist keine Bewertung da drin, die sind einfach anders. Das kann gut sein, aber es kann sein, dass trotzdem ein Kampf in dem Herzen tobt. Wie werden wir geprägt? Natürlich auch durch unsere Eltern. Das hat maßgeblichen Einfluss darauf, wie wir Gefühle erleben, wahrnehmen, wie uns gelingt, damit umzugehen. Gefühle sind nichts Schlechtes. Gefühle sind von Gott, sie sind Teil unserer Menschlichkeit, die hat er uns geschenkt. Und wenn wir richtig mit Gefühlen umgehen, sind sie uns ein Segen. Sie sind Signale deines Herzens, sie zeigen dir, was passiert. Aber es ist gut, genau wie beim Geld, es ist mit den Gefühlen genauso. Sie sind wundervolle Diener, aber schlechte Herrscher. Also wenn unsere Gefühle uns treiben, wenn unsere Entscheidungen bestimmen zu 100% oder zum überwiegenden Teil, dann kann das sehr gefährlich sein. Es gibt negative Gefühle und positive Gefühle. Beide schon mal erlebt? Wunderbar, willkommen im Club. Angenehmes und Unangenehmes. Das Doofe bei den Gefühlen ist, dass wir von der Art des Gefühls nicht immer auf den Umstand, in dem sie auftreten, schließen können. Ich gebe euch ein Beispiel, klang jetzt ein bisschen kompliziert. Ich freue mich, dass ich das Finanzamt betrogen habe. Freude ist ein positives Gefühl, Betrug ist Sünde. Also kann ich nicht von dem positiven Gefühl darauf schließen, was ich gemacht habe, war super. Nein, Gott findet das nicht super, das Finanzamt auch nicht. Oder ich fühle mich, weil ich mich besoffen habe, total klasse, meine Gefühle sind zusammengeschrumpft und alle Probleme scheinen weit, weit weg. Auch da mag es dir subjektiv kurz gut gehen, aber das ist nicht der Weg. Oder aber du bist sauer und ärgerst dich darüber, dass jemand Erfolg hat, den du nicht leiden kannst. Dass so nicht Schadenfreude, das ist das Gegenteil, also du bist irgendwie neidisch und sauer, hast ein negatives Gefühl, aber die Tatsache, dass ein anderer in der Arbeit Erfolg hat oder sich ein neues Auto gegönnt hat oder ein Kind eine gute Note geschrieben hat, ist nichts Negatives. Die positiven Gefühle sind ja meistens nicht die, die uns das Problem machen. Es sei denn, Verliebtsein schaltet irgendwie das Gehirn aus und du vergisst, dass Gott eine Rolle in deinem Leben gespielt hat. Das gibt es, habe ich schon beobachtet. Also das ist jetzt nicht Teil meiner Predigt, sondern ich möchte mich mit euch mit den Gefühlen beschäftigen, die uns die meisten Probleme machen, nämlich den negativen. Woher kommen negative Gefühle? Negative Gefühle kommen durch negatives Denken. Negative Gefühle kommen durch negatives Denken. Ja, vergessen habe ich eine Sache. Ich möchte noch zwei Brüdern Ehre geben, aus deren Ressourcen ich voll geschöpft habe. Das eine ist Colin Dye, Pastor in London. Der hat eine fantastische Predigtserie gemacht über, ich weiß nicht, 8 oder 10 Teile. Mastering Your Emotions für die Englischsprachigen unter euch, ein heiser Tipp. Da habe ich mir viel rausgezogen und dann habe ich ein Buch gelesen, das sich mit dem Thema Götzendienst beschäftigt, von Timothy Keller. Das heißt, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Ihr kennt den Spruch, es ist nicht alles Gold, was glänzt, und es ist auch nicht alles Gott, was scheinbar nach Gott aussieht. So, das sind zwei Quellen, aus denen ich unter anderem geschöpft habe, aber ja, nicht ausschließlich. Studien sagen uns, das habe ich von Colin Dye nämlich, dass 77% unseres Denkens im Allgemeinen negativ sind. 77% ist ziemlich viel. Bis ein Mensch 18 Jahre alt wird, hat jemand mal irgendwo, keine Ahnung, festgestellt, hat er das Wort Nein im Durchschnitt, wie oft gehört, ihr dürft mal raten, ist sehr warm, damit ihr noch wach bleibt, wie oft? Bitte? 100%, nicht Prozent, sondern Häufigkeit, irgendeine Zahl.
200.000.
200.000, wer bietet, mehr oder weniger?
1 Million.
1,5 Millionen, okay, ihr seid wirklich, es ist gar nicht so viel. Jetzt muss ich hier mit so einer Mini-Zahl auftrumpfen, 148.000 Mal. So hat Colin Dye recherchiert. Okay, also jedenfalls oft, ziemlich oft, sind wir uns einig. Ja? Kommt uns vor wie Millionen, Hilde. Ne? Ja. Unsere Gefühle deuten auf Bedürfnisse in uns hin. Und das finde ich, das war für mich ein richtiger Schlüssel, das zu lernen oder mir neu bewusst zu machen, dass Gefühle mit etwas zu tun haben, was viel weiter unten liegt. Wenn unsere Bedürfnisse erfüllt werden, fühlen wir uns gut. Und wenn unsere Bedürfnisse nicht gestillt werden, fühlen wir uns schlecht. Unsere Gefühle sagen nicht immer die Wahrheit, nämlich Gottes Wahrheit. Und als Jünger Jesu ist es unsere Aufgabe, unsere Gefühle in Einklang mit Gottes Wort zu bringen. Und nicht dem, in Englisch klingt das so toll, Feel-Good-Faktor zu folgen. Oh ja, wenn es dir gut tut, Angelika, dann mach das doch mal. Ne? So, so in der Gesellschaft. Ach Gisela, wenn es hilft, klar. Und es spielt überhaupt keine Rolle, welche Konsequenzen das hat, was du unternimmst. Und noch eine Aussage zum Punkt Gefühle. Gefühle entstehen aufgrund unserer Wahrnehmung, nämlich sie entstehen dadurch, dass ich denke, meine Bedürfnisse sind gestillt oder sie sind unbefriedigt geblieben. Das heißt, ich bin entweder gut gestimmt emotional oder negativ schlecht gestimmt. So, jetzt kommen wir zu Punkt 2. Und da habe ich eine ganz teure Band engagiert, die uns ein kurzes Intro gibt. Seht ihr den Text? I can't get no satisfaction. Die Susan hat mir tierisch geholfen mit der doppelten Verneinung. Die hat mich heute Morgen nochmal ins Schleudern gebracht. Diese Leute singen, ich kann keine Befriedigung finden. Und sie sind total begeistert, wenn sie das singen. Also ich mag rockige Musik total gerne. Muss ich jetzt mal gestehen. Aber der Text ist eigentlich so bescheuert. Man kann damit hunderte Millionen Euro, Dollar, was auch immer verdienen, offensichtlich. Aber eigentlich ist der Text total bescheuert. Ich kann keine Befriedigung finden. Obwohl ich es versuche und versuche und versuche und versuche, ich kann sie nicht kriegen, ich kann sie nicht kriegen. Dann singt er, wenn ich in meinem Auto fahre und dann kommt ein Mann am Radio und er sagt mir mehr und mehr nutzlose Informationen und er versucht, meine Fantasie anzuregen, aber nee, ich krieg keine, hey, 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 das ist, was ich sage, ich krieg keine Befriedigung. Ich krieg keine Befriedigung. Ich versuche es und versuche es, und ich krieg's nicht. Dann schaue ich am Fernsehen und da kommt ein Mann, der mir sagt, wie weiß meine Hemden wirklich sein können. Und der kann ja gar kein echter Mann sein, Thema Männer, da haben wir es wieder, weil er raucht ja gar nicht die gleichen Zigaretten wie ich. Also, ich kriege schon wieder keine, hey, 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 das ist, was ich sage, Befriedigung. Ich versuch's, aber ich krieg's nicht. Und wenn ich um die ganze Welt reise und ich mache das und ich singe das und ich versuche, irgendein Mädchen, das mich Baby nennt, dazu zu bringen, wieder zurück zu mir zu kommen nächste Woche, weil sie sieht, ich habe gerade eine Pechsträhne. Nein, 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 hey, 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 das ist, was ich sage. Ich krieg einfach keine Befriedigung. Ist doch ein fantastischer Text. Ich mag rockige Musik, aber ich distanziere mich dann immer davon, wenn da so halt ein entsprechend schlechter Text bei ist. Und Gott liebt Mick Jagger und Keith Richards. Aber wenn ich die Gesichter sehe, sind es nicht die Leute, von denen ich lernen möchte, wie ich mein Leben erfolgreich gestalte. Die haben definitiv viel Geld. Aber ganz ehrlich, die haben auch einen gruseligen Gesichtsausdruck. Das ist jetzt ganz persönlich. Ich meine, die haben ihre Gaben von Gott bekommen. Sie haben sie halt irgendwie anders eingesetzt, meine Meinung. Aber die sind irgendwie nicht wirklich am Punkt der Befriedigung angekommen. Ja. Und ich dachte, wie irre ist das, wenn vor 5 Jahren, das war 2006 in Buenos Aires, die haben ja 2005 nochmal so eine Welttour gestartet, feiern nächstes Jahr 50 Jahre Bestehen. Wusstet ihr das? Die Rolling Stones haben sich 1962 gegründet, zu Zeiten, wo noch die wenigsten oder viele von uns noch nicht mal an der Mutterbrust gesaugt haben, ja, haben die schon ihre Band gegründet. Sind die Jahrgang von dir, Mama? Die Mama ist gerade nicht da, also habe ich festgestellt, alle beide. Und haben auch, sie haben viele Dinge probiert, um Befriedigung zu bekommen. Wechselnde Partnerschaften, Drogen, alles Mögliche, wobei auch gesagt wird, es wurde auch viel dazu gedichtet, damit einfach die Popularität und das Interessante noch ein bisschen mehr aufgebauscht wurde. Gott allein weiß, was tatsächlich war, aber es wird eine Menge gewesen sein. Die Gesichter, finde ich, reden von einem verlebten Leben. Jetzt, man kann Falten haben und man kann Falten haben, aber da strahlt für mich was aus. Und ihnen fehlt etwas. Ganz definitiv haben die recht, wenn die singen, ich habe keine Befriedigung gefunden. Weil du findest sie nicht in der Ehe, ihr lieben Singles. Du findest sie da nicht. Du findest sie nicht durchs Kinderkriegen, ihr lieben Mädels. Du findest sie nicht durch das dickste Auto, liebe Männer. Oder durch das größte Gehalt in deinem Freundeskreis findest du sie nicht. Es ist angenehm, aber es hält nicht lange. Und es bringt nicht das, was du tief in dir eigentlich brauchst. Die Befriedigung deiner Bedürfnisse. Bedürfnisse und Gefühle. Wie hängen die zusammen? Ich habe eben gesagt, Gefühle helfen uns herauszufinden, was in uns so passiert. Und der Mensch hat 3 grundlegende emotionale Bedürfnisse. Liebe Zellleiter, es gibt übrigens ein Handout. Ich habe euch ganz lieb, ich habe euch ein Handout gemacht. Sicherheit steht nämlich dann da drauf. Selbstwert und Bedeutsamkeit. 3 Bedürfnisse, die jeder Mensch hat. Sicherheit, Selbstwert und Bedeutsamkeit. Und wir marschieren in die Richtung, wo wir glauben, dass unsere Bedürfnisse gestillt werden und unsere Ziele erreicht. Vielleicht hilft uns ein Bild. Stell dir vor, deine Gefühle sind die Signale auf dem Armaturenbrett im Auto. Du fährst und es blinkt. Und du weißt, irgendwas stimmt nicht. Es blinkt rot, der Zeiger geht auf 0. Dann wissen wir doch, dass nicht die Glühbirnchen oder die Zeiger das Problem sind. Richtig? So, auch wir Frauen wissen das. Und wir fahren wenigstens zur Tankstelle und sagen, könnten Sie mal gucken, da blinkt was. Was machen die dann? Die gehen nicht zum Armaturenbrett, nehmen die Blende ab und machen ein neues Glühbirnchen rein. Nein, sie machen die Motorhaube auf und gucken viel tiefer, wo steckt denn das Problem? Fehlt Öl oder was auch immer. Die neueren Autos, die zeigen ja für alles ein Lämpchen, ne? Wenn das Wasser in der Sprühanlage zur Neige geht und keine Ahnung. Wenn du zur Inspektion fahren musst, dann kommt dann immer so ein Licht, fahr in die Werkstatt, mach die Inspektion, fahr in die Werkstatt. So. Aber der Punkt ist ja nicht das Signal an der Oberfläche, sondern das, was unter der Motorhaube passiert. Also sind deine Gefühle eigentlich, mal ein bisschen ja, stark ausgedrückt, Nebenprodukte. Gefühle meistern heißt also nicht, Gefühle zu unterdrücken. Sonst kann viel Schaden passieren. Wenn du das rote Birnchen ausdrehst, hilft dir das nicht wirklich weiter. Du hast vielleicht kurz die Illusion, alles ist in Ordnung, weil es blinkt ja nicht mehr. Super. Aber das bringt es nicht, sondern nach ein paar Kilometern wird dich die Ursache dann irgendwann einholen. Richtiges Umgehen mit Gefühlen heißt auch nicht, das wird uns in der Welt oft gepredigt, unkontrolliertes Ausleben dessen, was du empfindest. Das ist unreif und hilft dir auch nicht, die Ursache zu beseitigen. Die Stärke deiner Gefühle zeigen auch, wie viel du in etwas investiert hast. Das ist ein ganz spannender Gedanke. Habe ich wieder diesen englischen Ausdruck aus der Predigt hier, investing all your eggs into one basket. Boah, habe ich gedacht, cooler Ausdruck. Alle Eier auf einen Korb setzen oder sowas. Ne? Oder alles auf ein Pferd setzen, würden wir vielleicht sagen. Das heißt, es gibt eine Sache in deinem Leben, wo du denkst, wenn wenn ich das Haus habe und 4 Kinder und einen Berner Sennenhund und keine Ahnung, einen Swimmingpool im Garten, dann werde ich glücklich sein. Oder wenn ich das Abitur schaffe, das Studium gut bewältige und den Job bei der Firma kriege, dann werde ich glücklich sein. Oder wenn ich endlich verheiratet bin, dann wird das Leben wunderbar. Hallo? Wie sagte Woody Allen, die Ehe ist das, wo man zu zweit die Probleme zu lösen versucht, die man allein nie gehabt hätte. Ist auch was dran. Wobei ich ein Fan der Ehe, besonders natürlich meine eigenen bin, preis dem Herrn. Aber es ist nicht der Weg zum Glücklichsein. Für viele ist es sogar der Weg zum Unglücklichsein. Colin Dye sagte, New Levels have new devils. Also wenn du einen Schritt weiter gekommen bist, heißt es nicht, dass die Anfechtungen aufhören oder die Probleme aufhören. Und wie nennt man das, wenn man alle Eier in einen Korb legt oder das alles auf ein Pferd setzt und das Pferd nicht Jesus heißt? Ich würde es mal ganz klar beim Namen nennen, das ist Götzendienst. Weil dein Gott ist nicht Gott, sondern der künftige Ehemann, die künftigen Kinder, das coole Haus, das Motorrad, das, keine Ahnung, Gehalt, der Erfolg, die Anerkennung von Menschen. Wenn das auf dem Thron sitzt und ich nehme dir das weg und du reagierst ganz wild, dann hat es vermutlich den Platz gehabt, den eigentlich Gott haben sollte. Und dann kannst du wunderbar mit Mick singen, I can get no satisfaction. Mist, dumm gelaufen. Jetzt habe ich das in der Tasche und bin immer noch unzufrieden. Ja, alles auf Christus setzen ist das, was die Bibel uns rät. Und der junge Mann am Anfang, kannst du dir die Zerrissenheit vorstellen? Er begegnet Jesus und ich glaube, der hat gespürt, dass Gott gegenwärtig ist. Ich glaube, der hat den Heiligen Geist, die Gegenwart des Geistes empfunden und irgendwie gewusst, da sollte ich eigentlich langlaufen. Aber dann dachte er, Mist, jetzt muss ich das alles riskieren und alles aufgeben. Und das will ich eigentlich nicht. Warum? Weil er geglaubt hat, meine Bedürfnisse werden am ehesten befriedigt, wenn ich mehr Geld habe, als ich eigentlich brauche. Dann kann mir nichts passieren, dann kann mir keiner an die Karre fahren, dann hat keiner mir was zu sagen, dann bin ich unabhängig. Das war sein Gedanke. Er hat nicht gedacht, wenn ich Jesus nachfolge, werden meine Bedürfnisse am besten befriedigt. Und diese Entscheidung, die treffen wir immer wieder von neuem. Gefühle. Nochmal ein grober Überblick, nochmal so ein Zurückzoomen. 4 Kategorien von Gefühlen. Wie hängt das mit den Bedürfnissen zusammen, um das Verständnis so ein bisschen zu weiten dafür? Freude und Glück ist eine Kategorie. Wir empfinden Freude und Glück, wenn scheinbar ein Bedürfnis befriedigt worden ist. Ich wünsche mir was ganz doll, dann habe ich Geburtstag und der Bernd hat es mir gekauft, cool. So, dann freue ich mich. Ihr freut euch jetzt gerade gar nicht irgendwie. Guckt an, so, als würde ich mir meine Geburtstagsgeschenke nicht gönnen, aber das ist bestimmt nicht der Fall, ist nur die Hitze. Okay, vielleicht hast du auch eine Prüfung bestanden oder Zeit mit jemandem verbracht, mit dem du dich richtig gut verstehst, dann ist Freude und Glück da. Die nächste Gefühlskategorie, negativer Art, sind Angst und Furcht. Bernd hat uns letzte Woche eine ziemlich gute Predigt zu dem Thema gehalten, finde ich. Und deswegen werde ich über Angst und Furcht im nächsten Teil nicht mehr ganz so viel sagen, nur noch anreißen. Aber Angst und Furcht, soweit, sind ein Indikator dafür, dass du dir nicht sicher bist, ob dein Bedürfnis befriedigt werden wird oder nicht. Vielleicht sind Angst und Furcht dein Hindernis, eine Zelle aufzumachen, weil du dir nicht sicher bist, ob du Erfolg haben wirst und wie andere auf dich reagieren werden, wenn du das machst, wenn du dich das traust. Oder Angst und Furcht halten dich davon ab, in eine Freundschaft zu investieren, weil du Angst hast, abgelehnt zu werden und denkst, es könnte auch schief gehen, wenn ich die Heike anspreche und sie frage, ob sie mit mir mal einen Cappuccino trinken geht, weil ich als Frau einfach eine Freundin brauche. Willst du machen? Ja, okay. Schon habe ich eine Verabredung. Zorn und Bitterkeit. Mit dem Thema werden wir uns ganz intensiv befassen, das nächste Mal. Zorn und Bitterkeit heißt, ein Bedürfnis, was wir hatten, wurde blockiert. Irgendeiner ist mir in die Quere gekommen, hat mir das vermasselt, was ich geplant habe. Und dann kann ich richtig wütend werden. Und die vierte und letzte Kategorie, Traurigkeit, Schwermut, deprimiert sein, das ist dann der Fall, wenn unser Bedürfnis, in unserer Wahrnehmung zumindest, außer Reichweite ist. Wenn du denkst, das kriege ich nie, das ist so weit weg, das ist unmöglich, dass ich das bekomme. Okay, zu den einzelnen Gefühlen das nächste Mal mehr. Jetzt will ich euch noch ein bisschen helfen. Was mache ich denn, wenn ich spüre, ich habe mit meiner Gefühlswelt ein Problem? Wie werde ich emotional gesund? Wie kann ich mit Gott gemeinsam da raustreten? Der erste Punkt, der erste Schlüssel ist, übernimm Verantwortung für deine Gefühle. Du bist verantwortlich für das, was du fühlst. Hast du das gewusst? Ich sage es nochmal, du bist verantwortlich für das, was du fühlst. Vielleicht löst jemand anderer Schmerz bei dir aus, physischer oder emotionaler Art. Nehmen wir mal an, ich würde dem Bernd auf die Backe hauen. So, Watsch. Dann tut dem Bernd die Backe weh, weil ich hab Schwung. So, ne? Der Bernd hat aber jetzt die Möglichkeit, verschieden zu reagieren, richtig? Er kann seinerseits ausholen, was für mich definitiv schlecht wäre, und mir zurückwatschen. Er kann aber auch innehalten und kann sagen, warum regt die kleine süße Frau sich eigentlich gerade so über mich auf? Also es ist nicht Realität unserer Ehe, ja? Nur, es ist nur ein Beispiel, und weil ich habe aufgehört, ihn zu schlagen vor, ich weiß nicht. Ja, es ist blöd, Witze darüber zu machen eigentlich, weil das auch ein Thema ist. So rum und so rum. Aber was ich sagen will, ist, er kann sich auch entscheiden, nicht zurückzuhauen und mit mir zu reden und zu sagen, hier, was war das denn? Aua, hol mir mal irgendwie was Kühles schnell. Lass uns mal reden, was ist denn mit dir los? Warum bist du so sauer auf mich? Ja, kann er auch. Also er ist verantwortlich für das, was er mit dem Teil macht. Du kannst auch noch zur Mama gehen, dich beschweren. Ich weiß nicht, ob sie dir sehr helfen wird. Vielleicht wird sie dir die Leviten lesen und wird sagen, die Iris hat bestimmt einen Grund gehabt. Okay, jetzt wollen wir das aber jetzt. Jetzt haben wir mal Schluss jetzt hier. Ihr seid zwar jetzt voll lustig drauf, aber ihr habt verstanden, worum es geht. Wer ist verantwortlich für deine Gefühle? Ich, genau, richtig. Also nicht ich, sondern du, ne? Okay, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dem Glück nachzujagen, sondern Gott nachzujagen. Ist es nicht cool, wenn man das mal gemerkt hat? Ist es nicht wundervoll zu kapieren, dass wir dabei sogar automatisch unterwegs das Glück finden? Immer wieder neu? Wir haben gesungen, es ist das Größte für mich, dich zu kennen. Wenn du das ernst gemeint hast, dann bist du schon auf einem richtig guten Weg. Also Schlüssel 1, übernimm Verantwortung für deine Gefühle. Auch das kommt detailliert noch weiter im nächsten Mal. Punkt 2, ganz wichtig, lass andere los, die gegen dich gesündigt haben, vergib. Verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Oder kaputte Kinder machen kaputt, hat mal jemand gesagt. Das ist wahr. So, vergib, lass los. Wie hat Angelika so schön gepredigt, durch Loslassen dazugewinnen. Also es verfolgt mich immer noch der Satz. Und er hilft mir oft sehr, wenn ich denke, was mache ich denn damit? Wir müssen den Zyklus von Vergeltung und Unversöhnlichkeit durchbrechen, um den Frieden, die Satisfaktion, die Zufriedenheit zu finden. Die Bedürfnisse, die an der Wurzel unserer Gefühle stecken, die werden gestillt in Christus. Es gibt eine wunderbare Bibelstelle, da sagt Gott, ich bin dein Ehemann. Das habe ich mancher alleinstehenden Frau schon mal gezeigt. Irgendwo bei Jesaja steht das. Und ich kenne ein Zeugnis von der Frau von John Arnott, die heißt Carol Arnott. Die hat erzählt, sie war eine Zeit lang alleinlebend, alleinerziehend. Und sie hat immer die schweren Schraubgläser, die Einmachgläser, nicht aufgekriegt. Und dann war sie irgendwie sauer und sagte, Mann, alle anderen Frauen, die haben einen Mann. Die können dann sagen, Schatz, ich schraub doch mal das Glas auf und ich habe niemanden. Dann hat Gott zu ihr gesagt, ich bin dein Ehemann. Probier's doch nochmal. Und sie hat das Glas aufgekriegt und sie hat auch alle anderen Gläser aufgekriegt, die danach so in ihrem Haushalt zu öffnen waren. Dann hat sie den John Arnott geheiratet, Pastor der berühmten Gemeinde in Toronto. Und sie stand in der Küche und sie wollte ein Glas aufschrauben und es hat nicht geklappt. Und sie war sauer auf Gott und hat gesagt, was ist denn jetzt los? Und sagte, hier, da ist dein Mann, geh hin, frag ihn. So, Also Gott erfüllt Bedürfnisse und Gott kann dir auch helfen mit den Defiziten, die du hast, ob du jetzt alleine, zusammen oder wie auch immer lebst. Also ganz wichtige Lektion, dass wir das behalten. Andere Menschen oder Umstände können der, man sagt, Stimulus sein, der auslösende Faktor, aber die Ursache deiner Gefühle liegt in dir. Ein Beispiel in zwei Varianten, damit wir das tiefer verstehen. Stellt euch folgende Szene vor. Ein junger Mann wartet irgendwo, sagen wir mal an der Bushaltestelle, auf eine junge Frau. Sie sind verabredet. Was ist sein Bedürfnis? Nee, das mit dem Sex kommt später. Was ist sein Bedürfnis? Dass sie kommt. Er sucht Bestätigung. Die kommt, die hält die Verabredung ein, die mag mich. Da steht er nun, unser guter junger Mann, und sie kommt nicht. Und er macht sich langsam Gedanken, guckt, ob sie eine SMS geschrieben hat. Hat sie nicht, wird sie kommen. Und wie sagt die Marion, das Kopfkino fängt an. Bin ich ihr egal? Er wird unsicher, ängstlich und fragt sich, ob sein Bedürfnis nach Bestätigung erfüllt wird. Negative Gefühle. Zweite Variante. Ein Mann wartet auf eine Frau, aber es ist eine berufliche Verabredung, die regelmäßig stattfindet. Er war dazu schon einige Male zu spät, steht ziemlich unter Druck und er muss dringend noch einige E-Mails beantworten, sich auf andere Sachen vorbereiten. Auch seine Verabredung, die andere Frau, kommt zu spät. Was fühlt er? Er fühlt sich erleichtert, weil sein Bedürfnis ist nicht Bestätigung, sondern ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit, um meine Sachen hier noch aufzuarbeiten und kann schnell noch einiges erledigen. Die gleiche Situation, verschiedene Gefühle, weil unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen. Wenn wir uns das bewusst machen, hilft uns das, andere weniger zu richten und weniger kritisch zu sein, weniger zu spekulieren und zu interpretieren. Immer bist du zu spät, ich bin dir wohl nicht wichtig. Es ist sehr beliebt, andere für unsere Gefühle verantwortlich zu machen. Aber als Jünger Jesu machen wir das nicht, weil wir wissen, wer ist verantwortlich für meine Gefühle? Ich. Also ihr, ne? Ja. Das ist auch der dritte Schlüssel. Unterscheiden zwischen Gefühlen und Richten ist ganz wichtig. Die können mich nicht leiden. Also ich habe das als Kind bestimmt oft gesagt, weil ich das Gefühl sehr häufig hatte. Der Bernd und ich haben mal festgestellt, wir waren immer die in unseren Schulen, die dann zuletzt gewählt wurden. Kennt ihr das? Zwei Mannschaften, zwei stehen da und wählen. Ich war sowieso nie der, der gewählt hat. Ich war auch immer der Kleinste und mich wollte keiner haben. So, und dann jedes Mal, ich weiß nicht, ob wir das heute pädagogisch anders lösen in den Schulen, aber es hat schon richtig was gemacht mit einem. So, wenn ich jetzt also gesagt habe, die können mich alle nicht leiden, hätte ich viel besser sagen können, ich fühle mich traurig oder ich bin traurig, weil ich das Urteil fälle, die anderen behandeln mich so, als ob ich nicht wertvoll bin. Seid ihr noch dabei? Okay? So, wir verteidigen uns, wir klagen an. Oder wenn wir sagen, ich fühle mich verlassen, ich fühle mich missbraucht, ich fühle mich angegriffen, ich fühle mich verraten. Was ist das eigentlich? Es geht nicht um Gefühle, sondern was du hier ausdrückst, sind Worte des Gerichts über andere Leute. Vielleicht sind dir wirklich ungerechte Sachen passiert, das kann sein. Aber deine Gefühle, deine Wut, dein Zorn, deine Trauer sind deine Entscheidung. Also Jesus hätte mit Ablehnung anders umgehen können, als er es ist. Aber er hat nicht auf sich geguckt, sondern er hatte ein Ziel vor Augen. Er hat das getrennt. Er hat sterbend für seine Mörder gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat nicht angeklagt, hat sich nicht beschwert. Er hätte Recht gehabt als Einziger, gerichtet, sondern darauf verzichtet. Fassen wir zusammen. Gefühle, jeder hat sie, nicht jeder zeigt sie gleich. Gute Gefühle heißt nicht gute Situation und schlechte Gefühle heißt auch nicht automatisch schlechte Situation. So einfach ist es nicht. Und es gibt die Möglichkeit, dass wir in Götzendienst fallen, wenn wir die Bedürfnisbefriedigung, die Quelle unserer guten Gefühle woanders suchen als grundlegend in Gott. Und wie ist die Lösung, die die Bibel uns gibt? Die Lösung besteht in Buße. dass wir anerkennen, dass wir unsere Satisfaction, unsere Befriedigung, unser Glück, unser Heil, unsere Freude in etwas anderem als Gott gesucht haben und davon umkehren. Heißt das jetzt, ich darf mich nicht freuen auf die Philadelphia-Torte, die noch in meinem Kühlschrank steht? Heißt es nicht, dass ich begeistert sein kann, dass ich glücklich verheiratet bin und Kinder habe? Nein, das heißt es nicht. Aber ich betrachte diese Dinge in Relation zu Gott. Für mich sind mein Mann und meine Kinder und die Philadelphia-Torte, die jetzt zu Hause in meinem Eisschrank steht, Geschenke von Gott. Über die freue ich mich, aber sie sind nicht die Quelle meines Glücks. Wenn mir die also einer weg ist, wenn ich irgendwie vielleicht gerade aufs Klo gehe und irgendeiner holt die sich, ist nicht die Quelle meines Glücks zerstört. Gott sei Dank. Versteht ihr das? Klingt jetzt lächerlich, aber andere Dinge können da sitzen. Wir finden es vielleicht absurd, weil heute sich keiner mehr vor einer Statue von Aphrodite niederwirft. Aber macht euch mal Gedanken darüber, wie viele junge Frauen regelrecht besessen sind von dem Streben nach Schönheit, sodass sie Depressionen und Essstörungen kriegen. Nur weil sie nicht so aussehen wie, keine Ahnung, Model X oder Y. Niemand würde heute eine Artemis-Figur Opfer darbringen, aber wenn dein Streben nach Geld und Erfolg alles bestimmt und deine Familie letzten Endes darunter leidet, ist es nicht auch eine Art Menschenopfer für ein anderes Ziel? Es gibt eine wahre Geschichte, die hat Colin Dye erzählt. Es gab einen Mann namens Jack. Der war immer fröhlich und seine Fröhlichkeit war dermaßen ansteckend, dass man sie auch für echt gehalten hat. Jack war Christ. Er war verheiratet mit einer netten Frau, hatte zwei Töchter auf dem College, ein schönes Haus auf dem Land, war in der Gemeinde sehr aktiv. Beruflich war er Vizepräsident eines multinationalen Unternehmens und er hatte ein sechsstelliges Gehalt. Da könnte man glücklich sein. Eines Tages wurde er ins Büro seines Vorgesetzten gerufen und er wird entlassen. Er ist verzweifelt, frustriert, kommt in Depression bis hin zu Selbstmordgedanken. Was ist passiert mit Jack? Sein Zentrum innen drin war nicht Gott, nicht wirklich in der Tiefe. Sein Einkommen, seine Position und seine Zuversicht, dass er Erfolg behalten würde, war das, worauf er wirklich vertraut hat. Und er wurde ein sehr zorniger und frustrierter Mann. Vielleicht hat er in seinem Herzen zu Gott gesagt, wenn du mir alles gibst, was ich brauchen will, dann gehe ich in den Gottesdienst, preise dich, gebe meinen Zehnten und lächle die anderen an. Aber ganz tief hat er dann gemerkt in dieser Situation, dass sein Vertrauen nicht wirklich in Gott lag, sondern in seinem Einkommen. Und als dieses Ziel blockiert wurde, wurde er zornig und frustriert. Das Schöne an der Geschichte ist, Jack hat eine andere Entscheidung getroffen als der Mann zu Beginn der Predigt. Gott hat mit ihm so eine Art Inventur gemacht, Inventur seines Herzens. Er hat Buße getan, er hat seine Lebensfreude zurückbekommen. Und obwohl er äußerlich in dem Moment erstmal nichts mehr hatte im Vergleich zu vorher, ist ihm klar geworden, dass Jesus allein in seinem Leben zählt und dass Jesus allein die Antwort für alle seine Nöte war. Ja, und jetzt würde ich gerne praktisch werden mit euch. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es albern findet. Mir kam die Idee beim Vorbereiten und mir hat sie gefallen. Vielleicht gefällt sie ja noch jemandem. Ich habe so ein paar Ballons mitgebracht. Meine Tochter hat sie aufgeblasen. Viele haben Teil an dieser Predigt. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist jemand heute Morgen hier, der sagt, ich bin so ein bisschen wie Jack. Oder ich habe gespürt, die Prioritäten in meinem Herzen sind nicht wirklich so, dass absolut die Nummer eins ist. Es gibt etwas, das ziemlich in Konkurrenz mit ihm getreten ist und das häufig oder vielleicht auch dauerhaft die Oberhand hat. Dann biete ich dir an, auf deinem Platz gleich zu beten, wenn das Lobpreisteam sich vielleicht gleich nochmal aufmacht und wir ein Lied spielen, hören. Du kannst dann zu Gott sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich die Prioritäten falsch gesetzt habe und dass ich da ja irgendwie einen Götzen in mein Herz reingelassen habe. Vergib mir, ich will dich, Jesus, zurück auf den Thron setzen. Du kannst es am Platz, aber du kannst es auch mit so einem Luftballon tun. Vielleicht bist du alleine und du denkst, wenn ich erstmal verheiratet bin, dann wird alles gut. Dann könntest du so einen Ballon dir schnappen und schreiben, heiraten. Oh, heiraten, das ist absolut... Das ist es irgendwie. Und dann könntest du, jetzt muss ich vorsichtig sein, Christoph, sei wachsam. Und dann bringst du diesen kleinen Götzen zu Gott und lässt ihm einfach mal die Luft raus. So hatte ich mir das gedacht. Verstanden? Ja. Ihr dürft mal laut sein. Und so, das ist mein Angebot für heute Morgen. Und dieses Angebot gilt auch für dich, für sie, wenn du oder sie noch nie eine Entscheidung getroffen habt, wirklich sich ganz auf Gott zu verlassen, zu sagen, ich habe das immer selber hingekriegt, aber ich möchte es gerne loslassen und ich möchte dir vertrauen. Und ich behaupte mal, dass Christus zu folgen nichts für Schwache und arme Wöchterl ist, auch für die. Aber es ist auch was für mutige Leute, die die richtigen Entscheidungen treffen wollen und die das Beste und das größte Glück eines menschlichen Lebens finden können, nämlich den zu finden, der uns gemacht hat, von dem wir gekommen sind und vor dem wir alle am Ende unseres Lebens irgendwann irgendwie stehen, betröppelt oder fröhlich, das liegt an dir. Heute ist die Möglichkeit, sich vorzubereiten. Und für all die unter uns, die gläubig sind, ist doch wurscht, was dein Nachbar denkt. Hol dir einen Ballon, schreib's klein drauf oder groß und dann lass es platzen und sag damit symbolisch Gott, ich will dem Ding die Luft rauslassen. Komm du zurück an diesen Platz. Wollen wir das machen? So, lasst uns stehen, lasst uns Gott anbeten mit einem Lied und ich bereite das hier vor und ihr könnt loslegen.